los. Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast aus Cannes mit Leopold Pape.
Bonjour.
Und Philipp Patorell.
Ja, schönen guten Tag.
Und ich bin Christian Eichler. Hi, es ist ganz interessant, weil ihr könnt beide eigentlich so ein bisschen Französisch, oder? Ist es nicht so, Leopold?
Un petit peu, wie ich immer gerne sage. Und dann hört es eigentlich auch schon auf. Nein, so ganz, ganz rudimentär. Aber ich glaube, da ist Philipp eher der Spezialist.
Ja, genau. Also ich bin ja halb Franzose. Mein Vater kommt aus Paris ursprünglich und bin dann auch größtenteils zweisprachig aufgewachsen. Also ich komme hier vor Ort in Cannes auf jeden Fall auch mit dem Französischen gut zurecht.
Ja, das ist cool. Du machst Cinema Forever, eine Filmseite, unter anderem auf Instagram und sowas unterwegs. Berichtest so ein bisschen auch hier vom Festival. Wie ist es denn, wenn man richtig Französisch kann hier? Weil es ist ja schon, man hat schon so das Gefühl, man ist eigentlich ein bisschen der Idiot, wenn man immer mit Englisch ankommt und mit den Sekus redet und so weiter. Hast du das Gefühl, du wirst mit noch offeneren Armen empfangen?
Also ich habe jetzt da, sage ich mal, überhaupt keine negativen Erfahrungen bisher gemacht. Ich komme überall gut durch. Ich spreche halt mit allen Französisch. Ja, also für mich ist das, ja, wie soll ich sagen, ich komme einfach gut mit allen klar. Das ist eine ganz normale, ich gehe hier, die Leute sagen Hallo, die begrüßen mich alle mit dem Lächeln, also ja. Ist es bei euch anders, oder wie?
Nö, eigentlich nicht. Ich hatte das nur halt so gehört, dass das so unfreundlich ist, aber wir haben es ja schon öfter gesagt, es gibt ja dieses Jahr dieses Ticketing-System, was anders ist, womit man überall reinkommt, und so hatte ich eigentlich auch das Gefühl, die Leute sind eigentlich ganz freundlich. Wie war das denn? Du warst ja schon mal in Cannes, jetzt dein zweites Mal hier, vor 4 Jahren oder sowas?
Das
schon
war da, vor 4 Jahren, 2017 genau, war ich das erste Mal
war
hier.
War das so schlimm, wie man immer hört, dass es ist?
Also schlimm nicht, ich war halt das erste Mal da und es ist auf jeden Fall dieses Jahr deutlich entspannter im Vergleich, einfach dadurch, dass man halt jetzt durch die Corona-Situation super auf das digitale Ticketsystem zugreifen kann und dann im Prinzip die Tickets auch sicher hat, sobald man sie reserviert. Das ist ein super Vorteil, man hat eine mega Zeitersparnis, man muss nicht ewig für die Vorstellung anstehen. Ja, und dementsprechend im Vergleich zu 2017 deutlich entspannter. Da war es ja noch so, dass für die Presse zum Beispiel dann auch 3 verschiedene Farbzuteilungen gibt, je nachdem wie groß die Reichweite ist und sowas. Und ja, wenn man dann so als kleiner Filmblock, sage ich mal, da daherkommt das erste Mal, dann kann es halt passieren, dass man dann auch mal in eine Vorführung nicht reinkommt. Das war damals auch der Fall, ich glaube 2-mal bin ich dann in den Film nicht wie geplant reingekommen. Und dann ärgert man sich natürlich ein bisschen, aber trotzdem kann man ja dann irgendwas anderes spontan anschauen. Es läuft ja immer genug.
Sonst auch im Mai, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, als wir davor drüber geredet haben, weil was man sagen muss, es ist wirklich unglaublich heiß hier. Und ich hatte ja am Anfang, bevor ich hergekommen bin, kurz die geniale Idee, dass ich dachte, Moment mal, du hast doch ein Longboard noch im Keller. So, und du kannst ja eigentlich, dein Airbnb ist ja so 2,5 Kilometer weg eigentlich hier von den ganzen Theatern und sowas, dann kannst du eigentlich immer morgens hinfahren und so. Und das geht auch und das stimmt und sogar der Boden ist auch super. Also ich kann wirklich am Meer morgens mit dem Longboard schön hier zum Kino fahren. Nur wenn ich ankomme, bin ich so krass durchgeschwitzt, dass ich aussehe hier wie dieser Hauptdarsteller aus diesem Film Entertainment. Also wirklich triefend komme ich dann hier eigentlich immer an. Das ist so, dass ich denke, ja, eigentlich musst du doch mit dem Bus fahren oder irgendwie dich im Schatten bewegen. Also ich hatte die Rechnung irgendwie ohne die Sonne gemacht und dachte dann wiederum, wie war das denn? Ohne dieses Ticketing-System stand man dann auch in dieser prallen Sonne da eine Stunde, aber vielleicht ist es im Mai nicht ganz so.
Da stand man teilweise, ja, wirklich bis zu einer Stunde oder so, kam schon vor in der Sonne. Also gerade wenn es halt ganz, ganz große Weltpremieren waren, weiß ich noch ganz genau, das war auch ein ganz besonderes Erlebnis damals, sag ich mal, wo wir hier unten anstanden. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welcher Film das war. Es war auf jeden Fall eine große Weltpremiere und dann gab es auch noch einen Bombenalarm damals.
Okay.
Das heißt, da hat sich das dann nochmal irgendwie so um eine Stunde verzögert, dadurch, dass da irgendwie ein Rucksack im Kinosaal vergessen wurde. Und das war ja auch damals die Zeit mit den terroristischen Anschlägen in Frankreich.
Stimmt, ja.
Und ja, und das war einfach eine extreme Situation. Und da standen wir dann auch 2 Stunden hier in der prallen Sonne und da wird es dann irgendwann warm, das auf jeden Fall.
Ich mache ja währenddessen mal so ein Selfie für Instagram von uns. Warte mal, wo sind?
Ja, warte.
Wo bist du denn? So, genau. Mit meinem verschwitzten Gesicht.
Aber
und
apropos den Entertainment, für alle, die deine Stories schauen, ist das mit dem Longboard aber echt witzig.
Also, es geht übrigens wirklich nicht darum, mit dem Longboard zu posen, sondern einfach halt wirklich den Weg zum Festival zu zeigen. Aber es ist eigentlich ganz schön. Aber genau, folgt uns gerne auf Instagram rein, falls ihr das sehen wollt, diese Eindrücke. Und ich habe jetzt gesehen, ich habe es auch nochmal getwittert, es gibt auch so Seiten, um Instagram auszutricksen, wo man sich Stories anschauen kann, ohne tatsächlich einen Instagram-Account zu haben. Also falls euch das nur interessiert, diese Eindrücke, dann seht ihr, müsst ihr aber auf Twitter gucken bei unserem Kanal, das kann man ja ohne bei Twitter angemeldet sein, angemeldet zu sein machen, könnt ihr auch so anschauen. Leopold, du, also eigentlich so ein bisschen zeigt das auch jetzt, dass wir alle wieder miteinander reden, was es doch für ein Vorteil ist, manchmal sich so auf Social Media zu vernetzen, da irgendwie zu kommunizieren, weil sowohl Philipp, wir haben uns da so ein bisschen über Instagram gefunden und du warst ja auch Teil des Teams hinter Mein Vietnam, dem Film. Also wir haben ja dieses Jahr vom Max-Ophüls-Preis-Filmfestival einen Podcast gemacht, und nicht von da, aber über das Festival. Das war ein Film, der uns oder mich auf jeden Fall sehr begeistert hat, und dann war ich auch mit euch so ein bisschen in Kontakt auf Instagram, und da meintest du jetzt wiederum, du bist hier und bist halt vor allem so auf dem Filmmarkt und so weiter unterwegs, und das ist ja mega spannend für mich, weil ich weiß darüber wirklich gar nichts. Also ich weiß eigentlich nicht, wie funktioniert das hier, denn Festivals haben ja so verschiedene Säulen. Was in Cannes interessant ist, finde ich, ist, dass sich so Presse und Stars hier stärker berühren, weil manche dieser Vorführungen dann halt wirklich diese ganze rote Teppichgeschichte und sowas haben, wo dann vorher die Presse noch durchgejagt wird und so weiter. Die Regisseure sind vielleicht mit in den Kinos, aber es gibt ja auch immer noch diese ganze Filmmarkt-Geschichte. Und du bist halt mittendrin, aber auch zum ersten Mal hier, ne?
Ja, genau. Für mich ist das quasi auch eine Premiere hier. Und der Marché ist leider, also für das Filmfestival ist, glaube ich, ein Vorteil, ne? Weil man auch für besser Tickets bekommt und so weiter. Der Marché allerdings ist relativ leer und es hat schon irgendwie so ein bisschen was Geisterhaftes teilweise. Also mir wurde von allen Seiten eigentlich zugetragen, dass hier sonst die Leute sich auf die Füße treten und fleißig Filme einkaufen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es vorher eine Art Online-Markt gab und zum Beispiel sagen, die ganzen Amerikaner so ihre Deals und so weiter alle schon eine Woche vorher gemacht haben online und sozusagen weggeblieben sind, auch aufgrund von den ganzen Corona-Maßnahmen.
Was übrigens auch der Grund sein muss, denn ich habe es jetzt auch von einer Freundin gehört, die auch so in dieser Filmmarkt-Sache drin ist und dann immer meinte, ah, du guckst gleich Benedetto, ja, den fand ich ja scheiße. Und dann dachte ich so, hä, das ist die erste Vorstellung der Welt, wo hast du den denn schon gesehen? Und so, ja, wir haben das schon irgendwie im Filmmarktmäßig so Streams bekommen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum IndieWire immer schon seine krassen Rezensionen halt irgendwie direkt nach Premiere raus hat, wo ich immer denke, wann haben die das alles recherchiert? Weil ich immer, also das muss man sich vielleicht auch mal vorstellen, wie wir hier arbeiten. So, du rennst aus der einen Premiere dann in die nächste rein, dann auf einmal als Podcast, und dann ist es einfach mal so, dass man mal einen Regisseur falsch ausspricht oder eine Schauspielerin oder sowas, weil man manchmal gar nicht die Zeit hat, nochmal irgendwie auf dem Handy das zu recherchieren. Da diese Filme geistern schon länger auf jeden Fall in der Welt rum. Also man braucht jetzt nicht denken, dass David Ehrlich von IndieWire sich das alles in 5 Minuten.
Nee, wahrscheinlich nicht. Der kriegt sicherlich auch vorher Review-Requests von allen möglichen Leuten, die ihnen Links zuschicken, dass er das vorher irgendwie schaut und dann den Review halt rausbringt, wenn der Film rauskommen soll.
Genau, oder auf kurz jeden davor. Fall.
Aber es ist zum Beispiel, was ich auch spannend finde, was in Deutschland gar nicht vorstellbar ist, aber hoffentlich vielleicht irgendwann, dass eben in Frankreich beispielsweise mit Cannes der Eröffnungsfilm Annette von Leos Carax einfach am nächsten Tag in Paris schon in den Kinos zu sehen ist. Mhm. Ja, also die machen so einen direkt dynamischen Kinostart für alle diejenigen, die ja nicht hierher kommen können, und das wäre, also in Deutschland ist es noch nicht vorstellbar. Ich fände das aber total geil, wenn all die Leute, die in Berlin, bei der Berlinale in den Schlangen stehen und keine Tickets mehr kriegen, halt die Chance bekämen, irgendwie dann nicht erst ein Jahr später im Kino irgendwie den Film zu sehen.
Manchmal ist es kurz danach, also ich erinnere mich, dass der Golden Handschuh, glaube ich, eine Woche nach der Berlinale dann auch ins Kino gekommen ist oder sowas, aber das ist natürlich dann ganz cool. Und jetzt ist es natürlich der Witz, dass jetzt in Deutschland Sachen im Kino kommen, die wir auf der Berlinale 2020 gesehen haben, weil halt so lange diese ganze Kinolandschaft irgendwie brach lag. Aber genau, erzähl doch mal auch von deinem Projekt und wie das jetzt so abläuft irgendwie.
Ja, genau, also ich habe sozusagen meinen ersten Spielfilm in Entwicklung und Finanzierung zusammen mit dem Regisseur auch von Mein Vietnam, den, über den du eben damals diesen schönen Review auch gemacht hast, Tim Ehrlich. Und wir sind sozusagen kurz davor, in die Vorproduktion zu gehen, warten noch auf eine Regionalförderung in Deutschland, die MDM. Und genau, wir sind sozusagen hier eingeladen worden von German Films, um auf diesem Filmmarkt einfach Kontakte zu knüpfen, Weltvertriebe zu treffen, die den Film dann potenziell auch einfach verkaufen in die Welt, oder Programmer, Festivalprogramme, ne? Also man merkt ja, es gibt so, wenn man anfängt in der Filmbranche, die Idee, dass man einfach bei Festivals einreicht und dann hofft, dass man da läuft oder ausgewählt wird. Aber die Realität ist eben doch so, dass auf diesen Festivals so viel passiert, dass quasi die Filme schon in ganz, ganz frühen Stadien in die Branche eingeführt werden, dafür sozusagen irgendwie du selber auch als Produzent natürlich Lobby machen musst, ne? Und dann gibt es Talent Labs und so weiter, ne? Und die treffen sich.
Du bist Produzent.
Ich bin Produzent, genau so. Ich kümmere mich sozusagen, dass dieser Film finanziert wird, die richtigen Partner findet, bin auch sozusagen, stehe Tim, dem Regisseur, kreativ zur Seite und unterstütze ihn in allen Belangen, die er irgendwie braucht. Und bin jetzt hier in Cannes, um einfach sozusagen Leuten von diesem Projekt zu erzählen. Ich quatsch die einfach auf irgendwelchen Cocktails an und das ist so insofern also eigentlich eine echt super Chance, auf diesen Festivals zu sein. Diese Akkreditierungen sind ja arschteuer auch, ne? Also mhm. zahlst du gerne mal irgendwie 600 Euro.
Für die Filmmarkt.
Für diese ja. Filmmarkt-Akkreditierung zahlst du 600 Euro oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, bei der Berlinale auch nicht anders. Und da ist sozusagen German Films, also diese Promotion-Agentur, die für deutsche Filme im Ausland einfach Promotion macht, die haben uns also eingeladen, 4 Produzentinnen, also noch 3 neben mir, die auch einen ähnlichen Film, quasi in einem ähnlichen Stadium haben wie hier und haben uns hier eingeladen und wir gehen hier auf Panels, Workshops, es gibt so ein Producers Network, da kann man sich treffen, mit anderen Producern reden über die Chancen, Schwierigkeiten, Möglichkeiten, wo man hingehen sollte, wen man treffen sollte, ne? Also es wird sich ja da auch viel ausgetauscht, wie in vielen anderen Branchen auch, und da ist es natürlich, wie du auch sagst, einfach was anderes, wenn man auch vor Ort ist, ne? Mhm. Also diese Online-Festivals, auch wenn das natürlich auch wieder eine andere Chance bietet, ne, um sich zu vernetzen, mhm. ist denn doch das hier bei einem Glas Wein zu stehen oder zu sitzen oder abends sich auf irgendeiner Party zu treffen oder selbst im Screening nebeneinander zu sitzen und zufällig jemanden kennenzulernen, eine Riesenchance, um auch, weil du weißt, also das, was ich am meisten bisher gelernt habe, würde ich zu beschreiben vielleicht mit so you never know. Ne? Weil du triffst jemanden und du weißt nie, wo und in welcher Rolle du diese Person irgendwann mal wieder triffst. Mhm. Ja, also das ist, die sind jetzt vielleicht, keine Ahnung, Assistant in einer Assistenzenrolle oder sowas. Ja. Aber in 5 Jahren, und ich fange ja auch gerade erst an, und in 5 oder 10 Jahren sind die aber dann in einer Head-Off-Position, wo die natürlich, also wo das ja alles Menschen sind, mit denen ich mich hier jetzt vernetze, die ich wahrscheinlich meine ganze Karriere in dieser Branche immer wieder treffen werde. Und dafür ist es schon toll, hier zu sein. Und da ist auch der Vorteil, dass dieses Jahr etwas weniger los ist einfach, ist der Vorteil, dass die viel zugänglicher sind alle, ne? Also dass die viel einfacher sich mit dir auch mal wirklich hinsetzen und auch mal wirklich reden, auch wenn du nur ein sozusagen noch unwichtiger kleiner junger Nachwuchsproduzent bist. Ja? Mhm.
Versuchst du denn da jetzt, gibt's dann so 3 mega wichtige Leute, die du versuchst auf den Gang irgendwie abzugreifen, oder quatscht man einfach jeden an und tauscht mit allen Nummern aus und erzählt jedem so ein bisschen dasselbe? Und also, oder musst du auch jetzt mit einem Deal nach Hause gehen? Also ist es quasi so?
Also ich habe mich schon davor davon verabschiedet, mit einem Deal nach Hause zu gehen. Ich glaube, das ist eher mal Gesicht zeigen, eine Karte dalassen, über das Projekt reden. Die meisten sagen dann, also wenn ich jetzt zu einem Weltvertrieb zum Beispiel gehe und sage, hey, wir haben hier ein tolles Buch, das wird ein starker Nachwuchsfilm, neuer deutscher Film sozusagen, ja, quasi eine neue Riege des deutschen
Drehbuch Films. Habt ihr schon.
Drehbuch haben wir schon, genau.
Und dann, oder was ist der Stand genau? Mit was gehst du denn da hin?
Ich gehe mit einem, ich habe so eine Art One-Pager-Flyer, wo so ganz kurz das umrissen wird, auch nicht zu viel. Ne? Die Leute wollen auch nicht zu viel wissen. Die haben auch keine Zeit, also die haben jetzt nicht Zeit, sich irgendwie ein ganzes Buch hier durchzulesen, Drehbuch. Sondern die kriegen dann irgendwie so eine halbe Seite von mir. Ich pitch denen das innerhalb von 10, 20 Minuten. Dann gibt es ein paar Nachfragen über Zielgruppen, über innere Konflikte, Hauptfigur. Also alle diese Dinge, die dann irgendwie vermeintlich geprüft werden, um zu schauen, ob dieser Film was kann und ob er erfolgreich sein kann, auch im Kino und auf Festivals. Und dann geht man letztendlich da mit der Ansage raus, meldet euch doch einfach mal wieder, wenn ihr einen ersten Schnitt habt. Also wenn ihr den Film gedreht habt und die erste Schnittversion gemacht habt, dann zeigt uns das doch nochmal und dann kann man in diese Festivalstrategie dann gehen gemeinsam. Ne? Und wenn du jetzt natürlich einen Riesenname wie irgendwie Leos Carax oder in Deutschland vielleicht Christian Petzold oder irgendwie oder sowas bist, ja, dann kommst du natürlich mit einem Drehbuch an und dann hast du vielleicht schon, dann weiß man bei Christian Petzold, der wird wieder eventuell, also beim nächsten Film weiß man es jetzt nicht, aber zumindest ist er ja bekannt dafür, immer wieder mit denselben Schauspielerinnen auch zu arbeiten, und dann weiß man schon, was das für ein Film wird, und dann geht so ein Weltvertrieb auch schon vorher schon mal drauf. In unserem Falle wird es, denke ich, so sein, dass wir erstmal beweisen müssen, dass das ein toller Film wird. Und dann mit diesem Schnitt nochmal hinkommen. Aber dann haben die zumindest von mir schon gehört. Dann kann ich denen schreiben, hey, wir haben uns letztes Jahr in Cannes kennengelernt. Wir haben ja schon mal geredet. Ihr habt schon mal ungefähr von dem Projekt was gehört. Und hier ist jetzt was zu schauen.
Ja, und kriegst du andere Deals mit? Kriegst du so mit, was wird dir gerade so angeboten? Was ist in der Mache? Oder weiß ich nicht was? Irgendwie solche Sachen, die uns interessieren.
Ja, es ist ja total spannend, dass was jetzt hier vor uns gerade liegt, die Zeitschrift. Es gibt also so eine Daily-Zeitschrift. Mhm. Also nicht nur von Variety, auch von Screen Daily und so weiter. Und da werden so Branchen-News auch veröffentlicht. Mhm. Wer hat welchen Film gerade gekauft? Und so, ne? Also da kann man sozusagen so ein bisschen schauen, welcher Weltvertrieb die Rechte für welchen Film gerade erworben hat. Das sind auch oft nicht nur Filme, die hier im Festival in der Official Selection laufen. Das sind ja ganz oft auch Filme, die einfach generell auf diesem Filmmarkt rumschwirren, die gar nicht auf dem Festival hier dabei sind, die aber von den Weltvertrieben angeboten werden. Also zum Beispiel, was habe ich jetzt letztens drin, was habe ich da drin gelesen, gab es irgendwie von einem Dokumentarfilm, der irgendwie von denen hatte ich noch gar nichts gehört, der irgendwie da schon die Rechte verkauft hat, vorher schon für Territorien und so. Ne? Also das wird dann da veröffentlicht, kann man auch nachlesen. Mhm. Jetzt so ein prominentes Beispiel habe ich jetzt nicht, das sind ja Deals, die werden lustigerweise nicht auf dem Filmmarkt gemacht, sondern also die großen Firmen, die Match Factory und so und also diese ganzen großen Weltvertriebe, die Canal Plus und so, die haben quasi in den Hotels, vor denen wir hier sitzen, auf der Croisette, ihre Apartments oder Suiten und die machen dort ihre Deals. Also die haben ihre Stände gar nicht hier auf diesem offiziellen Palais-Filmmarkt, sondern die ganz mieten exklusiv sich dann dort hinten exklusiv in ihre Hotels ein und lassen sich dann die Termine kommen, weil die natürlich mit ganz anderen Leuten reden, als jetzt das in Anführungszeichen Fußvolk, was sozusagen vielleicht noch eine Ebene weiter drunter
ist. Mr. Tarantino, we'll see you now. Da gibt es doch so, so eine Story, wo Tarantino Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat und dann mussten die Leute, glaube ich, zu ihm nach Hause und das Drehbuch, also Leonardo DiCaprio und ich glaube Brad Pitt mussten dann zu Tarantino nach Hause und da lag es dann und dann konnten sie das dann lesen und dann konnten sie wieder gehen, so ungefähr, weil doch, ich glaube, bei Hateful Eight ist doch geleakt irgendwie dieses Drehbuch, wahrscheinlich war es deswegen, das war doch dann der Film schon lange.
Ja, da muss man ja auch ein bisschen dann mit mehr sozusagen Geheimniskrämerei auch arbeiten, weil das ja oft auch dann wieder so einen Hype kreieren kann, ne? Also wenn man das nicht alles schon vorher rausposaunt, dann gibt es ja keine großen Erwartungen
mehr. Sobald die Namen da dran hängen, ne? Dann kannst du es eigentlich an der Raps halten und nur sagen, okay, so und so macht jetzt wahrscheinlich also, das und das mit dem und dem.
Christopher Nolan ist ja auch so ein Vorreiter davon, die das alles bis, und da darf ja auch keiner ans Set kommen und keine Bilder geleakt werden und alles, ne?
Ja. Aber stimmt, in der Filmbranche ist es transparenter als auf jeden Fall in der, weiß nicht, Videospielbranche, wo man manchmal wirklich gar nicht weiß, woran gearbeitet wird, das kriegt man in der Filmbranche ja schon irgendwann.
Das kriegt man
so ein
auf diesen
mit,
Märkten halt mit, und das, was ich vorhin meinte, es gibt eben zum Beispiel diese Work in Progress, da wird schon mal, da werden, also zum Beispiel in Frankreich gibt es in Les Arcs ein Festival, da wird, gibt es eine Work in Progress Sektion, da können also Filme, die gedreht wurden und Beratung im Schnitt oder in der Postproduktion, also wenn ein Film dann zusammengeschnitten und mit Ton und weiter und so weiter und so fort veredelt wird, dann kann man das dort einreichen, dann zeigen die dort Ausschnitte und dann wird von quasi fachkundigem Publikum wird dort schon mal so ein bisschen Feedback gegeben, aber dort sind natürlich auch schon die Festival-Programmer und die sitzen da und die sehen diese Filme und die scouten die Filme also in diesem Stadion schon für ihre Festivals. Das ist das nur, was ich vorhin meinte, ne? Also klar gibt es eine One-in-a-Million-Chance, dass man einreicht und genommen wird, aber in den meisten Fällen musst du eine Strategie aufbauen, dass du auf diesen Festivals unterwegs bist und schon vorher, also wenn der Film sozusagen dann ganz, ganz frisch und ganz hot ist sozusagen, dass du da schon an die Partner rankommst, die dann am Ende deinen Film programmieren und diese Beziehungen, die du dann zu diesen Leuten aufbaust, die baust du halt auf diesen Märkten auf.
Aber ist es nicht schwierig, also ich als jemand eh so ein bisschen socially awkward ist, mit vielen sowas zu pitchen, was es noch gar nicht so richtig gibt, also da muss man sich auch überlegen, wie erklärt man den Leuten genau, was hat man vor und warum ist das eigentlich geil und wahrscheinlich sagt ihr jetzt, wir haben ja jetzt gerade in Vietnam auch die Preise gewonnen und keine Ahnung was und so weiter, ist es nicht auch schwierig so ein bisschen? Ne?
Also das ist sozusagen meine Arbeit, würde ich sagen, im Kern. Also so ein Projekt, in der Lage zu sein, so ein Projekt in einem fünfminütigen Pitch erklären zu können, um welche Figur geht es, was ist der innere Konflikt dieser Figur, warum wird dieser Film vielleicht eine Zugänglichkeit oder eine Identifizierung oder Identifikation beim Publikum hervorrufen, warum werden Leute diesen Film vermeintlich sehen wollen. Und man hat ja durch das Drehbuch, was wir jetzt eben in dem Falle schon haben, weiß man ja, worum es gehen wird. Ja. Und dann die Überlegungen zu visuellem Stil oder wie wird das, also Besetzung, wir haben jetzt mit dem Casting-Prozess noch nicht angefangen, aber wir haben natürlich Ideen, wen wir potenziell dafür irgendwie gerne haben würden. Und das sind natürlich dann Dinge, die du da schon mal, also wodurch du eine Richtung den Leuten, und die kennen das ja auch alles, ne? Also das sind ja alles Experten, die können sich, die wissen dann schon, die hören irgendwie ihre 3-4 Punkte, die sie hören wollen, und wenn die abgehakt sind, dann sagen die, finden wir interessant, würden wir uns mal angucken. Und wenn das von vornherein ein schwieriger Film ist, wo man einfach nicht, oder wo absehbar ist, dass es schwierig sein wird, den zu platzieren, weil er zu, also keine Ahnung, weil einfach der Konflikt nicht spannend ist, oder irgendwie so, oder dann werden sie zumindest ein bisschen zögerlicher drauf reagieren. Aber dieses Pitching, das ist auch wieder so ein Ding, deswegen bin ich auch hier. Das hilft natürlich, je öfter du das machst, umso besser verstehst du dein Projekt.
Kriegst du auch mit, wie andere Leute das machen?
Ja, schon. Also jetzt so meine Kolleginnen hier, mit denen ich ja auch da bin. Wir haben uns da vorher auch zusammengetroffen mit so einer französischen Produzentin, Dominique Welinski, die uns so eine Art Coaching gegeben hat, um uns zu ums Feedback zu geben, wie wir pitchen und so. Und da habe ich das natürlich auch mitbekommen. Und dann kann man sich ja auch gegenseitig so ein bisschen Feedback geben und helfen. Also das ist auch schon cool hier wiederum, dass die Leute, die sehr empfänglich sind, ne? Also die drücken dir jetzt nicht eins rein, wenn du irgendwie den Pitch nicht so gut machst. Aber also mir, ich mach sowas auch gerne, muss ich sagen. Ja. Also mir fällt das jetzt auch nicht sonderlich schwer. Ich finde es auch irgendwie schön, auf diesen Cocktails dann irgendwie zu stehen und mit irgendwie Leuten zu reden. Die sind ja auch alle lustig. Ja? Das sind ja alles tolle Menschen in dieser Branche. Das sind ja auch
letztendlich hauptsächlich 1:1 Gespräche, oder?
Genau. Manchmal kannst du auch einfach zu einem Stand hingehen. Natürlich machst du dir besser vorher einen Termin. Ne? Es gibt so eine Plattform noch, die heißt Zinando. Die wird für alle großen Festivals eigentlich benutzt. Da hast du alle Leute gelistet mit ihren Zuständigkeitsbereichen, ob sie da sind oder nicht, wie du sie erreichen kannst, bei welcher Firma sie arbeiten, in welcher Position sie arbeiten. Und dann klickst du dir die durch, die du interessant findest, schreibst denen kurz eine Mail, sagst, ich komme morgen mal 15 Uhr vorbei, wenn das für euch passt. Und dann pitchst du denen das Projekt und die hören natürlich 10.000 dieser Pitche über die 10 Tage hier. Aber du vergewisserst dir ja auch immer wieder selbst, worum es in deinem Film geht, wenn du das machst. Ja. Ne? Also wenn du probierst, diese Worte dafür zu finden und das zu erklären, hast du die Chance, auch wieder neue Dinge über dein Projekt rauszufinden. Und das ist eigentlich auch geil, sich da so rückzuversichern. Ne?
Jetzt sind wir aber lange da rumgetanzt. Kannst du uns mal erklären, worum es geht? Oder ist das noch zu geheim?
Also ich würde es nicht zu weit ausweiten. Einfach, weil es ja sozusagen auch noch nicht in Sack und Tüten ist, dass wir diesen Film, so wie er jetzt geplant ist, umsetzen. Aber es geht im Groben um eine Familiengeschichte und den Schwierigkeiten dieser Familie im Umgang mit einem schizophrenen Familienmitglied. Mhm. Genau, aber das ist, mehr würde ich darüber jetzt erstmal noch nicht verraten.
Okay. Machen wir dann irgendwann den Callback, wenn der Film dann von A24 rausgebracht wird.
Also so ein bisschen der Deutsche, der Vater, oder wie?
Wie bitte?
So ein bisschen Richtung der Deutsche, der Vater.
Den kenne ich gar nicht.
Der mit Anthony Hopkins.
Ach so, der Vater, ja. Genau. Ja, na, anders, denke ich, ne? Also anders, da geht es ja sozusagen aus der Sicht des Dementkranken, ne? Also da ist man ja in der Erfahrungswelt des Kranken selbst. Und bei uns geht es quasi nicht um die innere Erfahrungswelt des Kranken, sondern eher um die Dynamik in der Familie um den Kranken herum.
Ah, okay.
Ja. Ja, spannend auf jeden Fall und auf jeden Fall viel Erfolg dafür, ne? Ist ja,
vielen Dank.
Ist ja aufregend.
Wir werden sehen.
Jetzt sind wir ganz gut drum rumgekommen, bisher über Filme zu reden, die wir gesehen haben. Jetzt kann ich auch das Geheimnis lüften, dass ich heute quasi einen Tag frei gemacht habe, weil ich habe gemerkt, dass ich wirklich die letzten Tage immer von morgens um 7 bis eigentlich nachts um 1 irgendwie, also in Anführungsstrichen, gearbeitet habe. Entweder waren das halt Filme oder Podcasts aufnehmen oder nochmal irgendwie anfangen, das zu schneiden und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen gemerkt, wenn du das jetzt noch komplett durchziehst, dann wird es, glaube ich, ein bisschen tough. Und deswegen, nachher gucke ich mir doch noch hier Sean Penn an, habe ich jetzt auch nochmal dazu gebucht, aber mal schauen, wie der wird. Aber
sein letzter Film, der in Cannes lief, das war ja tatsächlich 2017, als ich hier war.
Welcher war das?
Das war der, wie hieß denn der nochmal?
War das der über diesen mexikanischen Drogenkartell irgendwie, oder war das nicht irgendwie sowas?
Nee,
ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher.
Das kann ich auf jeden Fall rausschneiden dann. Schon.
Ja, ist letzten Endes auch nicht so wichtig. Ich habe den damals auch nicht angeschaut. Das war halt tatsächlich, der hatte damals einen der schlechtesten Cannes-Kritiker-Durchschnitte überhaupt. Oh Gott. Also wurde komplett zerrissen. Und ich habe den bis heute tatsächlich auch nicht gesehen, den Film. Deswegen weiß ich jetzt auch so spontan gar nicht mehr, worum es geht.
The Last Phase?
Genau, The Last Phase war
es, ja. Gerade hier mal nachgeguckt. Okay, ja. 4,9 auf IMDb, alles klar.
Schön,
dass er sich nochmal wieder hertraut. Ich möchte euch von einem Film vielleicht nochmal erzählen. Es ist so ein bisschen so, dass wir unterschiedliche Sachen gesehen haben, aber den haben wir noch nicht angesprochen. Und zwar The Souvenir Part 2 von Joanna Hogg. Die hat ja, ich glaube, 2017 auch oder so. Nee, oder war das letztes Jahr? Den ersten Teil davon gemacht. Da ging es um eine Liebesgeschichte zwischen einer jungen Filmemacherin und so einem bisschen älteren Typen, der sich ausgibt, dass er im International Office irgendwie arbeitet und so eine ganz wichtige Figur ist und sehr auch kühl und distanziert eigentlich mit ihr spricht, aber auch viel über ihre Kunst. Und irgendwann in diesem Film kommt immer weiter raus, dass er eigentlich heroinabhängig ist. Und er stirbt dann auch am Ende von dem ersten Teil dieses Films. Und der war sehr gut aufgenommen, ob seiner seltsamen so hermetischen Abriegelung dieses so ein bisschen bürgerlichen Filmemacher-Milieus und gleichzeitig auch so ein bisschen undurchsichtig. Und viele haben den Film auch nicht so ganz verstanden und sich gefragt, warum lässt sich diese Frau eigentlich mit diesem sehr toxischen Typ ein? Es ist doch eigentlich von vornherein klar, dass der nichts Gutes für sie will. Warum spricht sie ihn auf diese Heroinsucht nicht an? Er arbeitet scheinbar beim International Office, aber will die ganze Zeit Geld von ihr. Was ist da eigentlich los? Und Joanna Hogg hat jetzt halt einen zweiten Teil davon dazu gedreht. Und ich fand es wirklich ganz brisant, den zu schauen, weil wir doch alle so ein bisschen vergrätzt sind eigentlich, was Sequels angeht. Also ich finde, mit diesen ganzen Disney-Geschichten und sowas, was wir mittlerweile hören, es wird ein Sequel gemacht, denkt man schon, oh Gott, bitte nicht. Und eigentlich ist ja, das fällt mir manchmal noch auf, die Idee, ein Sequel zu irgendwas zu machen, ja eigentlich ganz schön, weil man hat schon die Charaktere, man hat schon eine Idee, man hat schon vielleicht eine Welt, man hat schon einen Grundkonflikt und kann ja dann eigentlich darauf aufbauen, wenn man es irgendwie schafft, das weiterzudenken und nicht einfach nur sagt, wir machen jetzt einfach nochmal 20 Filme damit, was natürlich aus finanzieller Sicht auch okay ist, aber meistens ja aus filmischer Sicht nicht ganz so spannend. Und in diesem Film, das Souvenir Partout, hast du wirklich das Gefühl, dass die Leute in dem Film auch am ersten Film leiden oder erkrankt sind fast, weil dieser Film dann darum geht, wie die Hauptfigur dann ihren ersten richtigen Film umsetzt und quasi einen Film dreht über diese Beziehung, die sie hatte mit ihm. Und sie ist da auch, wir sind da in so einer Filmschule, eigentlich auch für dich vielleicht ganz interessant, Leopold, dieser Film, weil es auch wie ums Filmemachen tatsächlich geht. Sie muss dann quasi so diesen jungen, studentischen Schauspielenden irgendwie erklären, wie war eigentlich diese Liebesbeziehung, warum hat sie nichts gesagt wegen dieser Heroinsucht, wie war das eigentlich alles? Und da haben wir dauernd Dialoge, wo die gar nicht richtig verstehen, was ist das überhaupt für ein Film, den wir machen? Und es gibt eben auch so ein Pitch-Meeting, wo sie das Drehbuch, also ursprünglich wollte sie so einen Arbeiterklasse-Film eigentlich machen und sich aus ihrem Milieu rausbewegen, um, glaube ich, authentischer zu sein, hat dann aber gemerkt, dass die richtige Authentizität vielleicht erst kommt, wenn sie wirklich über ihre eigene Erfahrung schreibt. Und dieses Drehbuch hat irgendwie ganz schlecht unterteilt, man versteht gar nicht, wie funktionieren die Szenen und die sind dann auch am Set und sie weiß dann oft nicht, ach nee, jetzt ist eigentlich Nacht, das müssen wir nochmal umbauen, das Licht, und alle sind so bescheuert, wir haben jetzt die 2 Stunden aufgebaut, was soll das eigentlich? Und dadurch ja arbeitet sich dieser Film eigentlich so am ersten Film die ganze Zeit ab, aber eben auch mit filmischen Mitteln. Und sie versucht da so nachzuspüren, was war eigentlich mit diesem Typ, was ist da eigentlich passiert, warum hat sie sich da eigentlich so fallen lassen, und das ist so ein bisschen fragmentarisch, also diese Dialoge sind sehr authentisch, sehr witzig, Tilda Swinton spielt ihre Mutter, sie ist da nach diesem Tod dann lange so trauernd bei den Eltern auf dem Land und auch da gibt's aber so kleine Risse und irgendwann wird das wirklich so, es wurde so mit Charlie Kaufman verglichen und ist tatsächlich so ein bisschen so, also es, bist ja bei den Before-Filmen, Before Sunrise und Sunset, ist es ja so, dass Ethan Hawkes Charakter im zweiten Film dann, also wo sie sich dann nach 10 Jahren wieder treffen, ja ein Buch geschrieben hat über diese eine Nacht. Ja. Und dieser Film wirkt jetzt ein bisschen so, als würden wir ihn dabei begleiten, wie er dieses Buch schreibt, aber halt nicht das Buch schreibt, sondern den Film dreht zum ersten Film. Und dadurch finde ich es aber witzig, weil diese Frage, die der erste Film schreit, warum wollte diese Frau eigentlich diesen Mann, die wird eigentlich auch mit dem zweiten Film gar nicht so richtig beantwortet, sondern eigentlich suhlt sie sich noch weiter in dieser Frage. Also ich glaube, alle, die der erste Film verstört hat, werden auch bei diesem Film so ein paar Fragezeichen haben, aber er ist viel aufwendiger gemacht und wechselt viel stärker so diese Erzählebenen. Wir sind wirklich an Filmsets dabei, wo so ein Musical-Nummer und sowas produziert wird und am Ende wird auch so ein bisschen gefragt, ist nicht auch dieser Film, den wir sehen, wieder so eine Inszenierung? Und ich fand es, um mal zum Ende von meinem Monolog zu kommen, ganz gut und sehr bewegend, aber mich hat auch ein bisschen gestört, dass man sich immer noch in dieser Männerfigur so ein bisschen suhlt. So ging es mir nämlich auch bei dem Film, den du auch gesehen hast, Philipp, The Worst Person in the World von Joachim Trier.
Ja.
Die sind so ein bisschen ähnlich, die beiden Filme. Ich würde sagen, Joanna Hogg hat auf jeden Fall den besseren Film gemacht, weil der kreativer ist, weil er dichter ist, weil er noch ein bisschen besser inszeniert ist. Aber diese beiden Hauptfiguren, also 2 Frauen am Beginn ihrer künstlerischen Karriere, die aber immer noch eigentlich so ein bisschen an den Männern hängen und noch nicht so richtig den Start in die künstlerische Karriere gefunden haben und mal diese Männer hinter sich lassen, das hat dieser Joanna Hogg-Film auch. Und da dachte ich mir so ein bisschen, ich hoffe, es kommt noch ein dritter. Ich glaube, es kommt auch ein dritter und der kann dann vielleicht diesen, Anthony heißt der, glaube ich, so auch ganz vergessen. Aber
man hat halt auch diese, also
auf jeden Fall ist es, letztes dazu, cool zu sehen, wie man auch ein Sequel machen kann zu eigentlich einem relativ simplen Film und den quasi in dem zweiten Teil dann so analysieren kann. Also das gibt es auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Ja. Wie fandst du den Joachim Trier, den Worst Person in the World?
Den mochte ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Also ich bin ja mittlerweile eigentlich auch ein guter, sage ich mal, Joachim Trier-Fan. Ich mochte seinen Oslo 31. August sehr, sehr gerne. Fand seinen psychologischen Horrorfilm, kann man das ja nennen, also Coming-of-Age-Horrorfilm, Thelma, den fand ich fantastisch. Das ist für mich, 2018 kam der, glaube ich, raus, war das damals einer meiner Top 5 Filme des Jahres. Und dementsprechend hoch war natürlich auch meine Erwartung an den neuen Joachim Trier-Film, weil ich es einfach sehr schätze, wie er halt so über junge Erwachsene erzählt, den Alltag schildert, einfach diese poetische, ja, die poetische Art und Weise, wie er halt auch mit seiner Kameraarbeit erzählt und die Charaktere einfach in den Fokus rückt. Das finde ich immer super interessant. Und ja, aber um jetzt auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, bei Julien Douze Chapitres, also das ist der französische Titel für The Worst Person in the World, ist tatsächlich halt so, obwohl der halt eine Geschichte von einer N20erin erzählt, die halt so versucht, ins Leben zu finden, also die weiß nicht so wirklich, was soll sie studieren, also da studiert sie am Anfang ja erstmal, macht sie erstmal ein Arztstudium.
Genau.
Dann wechselt sie in die Fotografie und da kommen noch andere.
Schreiben, ja, dann hat sie
genau, dann arbeitet sie plötzlich in einer Bar. Also die probiert sich halt überall aus, ist schon Ende 20. Auch alle möglichen Liebesaffären. Also ich finde das super interessant, wie er halt mal wieder so aus dem Alltag eben erzählt. Aber trotzdem halt tatsächlich, da ist halt zu sehr ein bisschen so die männliche Perspektive, das, was du gerade mit dem im Vergleich zu dem Joanna Hogg angesprochen hast. Die er da halt einnimmt.
Ist er natürlich auch so ein Typ, er findet anscheinend diese Männercharaktere auch interessant. Ich finde aber, ich hatte den halt als viel giftiger erwartet, als er dann war, weil Patrick Wilinski so ein bisschen, hatte ich auch schon gesagt, in unserer ersten Folge gesagt hat, es geht da ganz viel auch um Cancel Culture und so weiter, das ist ja aber eher eigentlich nur ein kleiner Teil. Aber ich muss sagen, mir gefallen in Das Mädchen und die Spinne, hatten wir auch von den Zürcher Brüdern, auch solche Charaktere. Mir gefallen eigentlich diese jungen Frauencharaktere, die auch so ein bisschen skeptisch sind, was diese ganze Männerwelt abgeht. Also ich hatte nicht so das Gefühl, sie hängt diesen Männern wirklich auch so nach. Sie macht das
auf
mit
keinen Fall.
Sie und macht sie das, guckt ja. sich das an und sie ist auch gerne mit dem zusammen.
Genau.
Aber sie trifft selbst dann, am Ende, wo dann so ein bisschen rauskommt, worauf läuft das hinaus, hat man nicht das Gefühl, das zerstört jetzt ihr Leben, als wir dann sehen, wie da eine Geschichte so zugrunde geht, sondern das ist auch so ein bisschen, merkt sie auch, ja, das ist tragisch sicherlich, dass diese Beziehung vorbeigeht und dass vielleicht auch eine andere nicht ganz funktioniert hat, aber also ich hatte eben Kritiken gehört, zum Beispiel auch bei Critic.de im Podcast, wo es so hieß, es geht eigentlich nur um die Männer und sie ist so ein bisschen das Anhängsel und das hatte ich nicht
Gefühl. Nee, also das auf keinen Fall, also das Gefühl hatte ich auch nicht. Also ich finde halt natürlich, dass die Männer eine wichtige Nebenrolle spielen, das auf jeden Fall in ihrem Leben. Und dass sie halt, aber ich glaube, es geht halt auch sehr um Selbstzweifel, so welchen Job möchte sie machen und so weiter. Sie hat es halt sich noch nicht 100% selbst gefunden. Das ist halt so ein wichtiger Punkt in dem Film,
ja.
Wo halt dann auch so Themen eine Rolle spielen, wie sie auf ihren Freund dann auch so die Vergangenheit mit ihrem Vater projiziert und solche Punkte. Das sind ja alles wichtige Themen und wie die von dem Film angesprochen werden und dann teilweise auch mit dem Humor, den der Film dafür benutzt, das finde ich echt super, wo sie halt dann mit dem Fremdgehen zum Beispiel auch zögert, weil sie eigentlich mit ihrer aktuellen Beziehung gar nicht mehr so 100% zufrieden ist, aber nicht fremdgehen möchte und da ist ja wirklich dann eine Episode, ist eigentlich meine Lieblingsepisode.
Ja.
Super erzählt, super geschrieben, wo sie dann auf einer Party oder sich auf eine Party schleicht und dann halt dort im Prinzip versucht, die Grenzen zu forschen. Wie weit kann sie mit einem fremden Typen gehen, ohne dass es noch kein Fremdgehen ist?
Mhm.
Und das ist halt wirklich super amüsant dargestellt.
Da hatte der nämlich echt gute Ideen, fand ich auch. Also ich fand, der war da wirklich auch einfach witzig umgesetzt. Also sie geht dann da auf diese... Und das fand ich sehr selbstbestimmt von ihr, dass sie dann einfach auch, also von einem Freund so zum nächsten ist. Gerade am Anfang sehen wir das ja so, wie sie den einen kennenlernt und den nächsten. Und immer so auch faszinierend wirkt ja auf diese Männer. Und dann wirklich diese Hochzeit da crasht, einfach aus Langeweile. Und dann diesen Typ da trifft und die sich dann eigentlich verlieben und sagen, okay, was können wir alles machen, ohne fremd zu gehen?
Genau.
Und dann gehen sie halt zusammen voreinander aufs Klo zum Beispiel, genau, oder sowas, weil das ist ja irgendwie noch kein Fremdgehen. Dann gibt's halt diese schöne Szene, wo sie dann so eine Zigarette raucht und er ihr den Mund, den Rauch aus dem Mund in seinen zieht und sowas.
Ja.
Und das fand ich einfach irgendwie auch niedlich gemacht. Er hatte
viele solcher schöne
Ideen,
ja. Ja, auf jeden Fall.
Hast.
Ja, also... Ich sag mal so zum Abschluss, also eine der kleinen Schwächen ist einfach für mich von dem Film, warum ich sage, der ist jetzt nicht mein Lieblingstrier zum Ende hin, dass der halt sich zum Ende hin ein bisschen so in die Länge zieht, halt mit diesen 12 Kapiteln, ich weiß halt auch nicht, inwiefern die 12 Kapitel da, in denen der erzählt wurde, für dich so Sinn gemacht hat, weil ich finde, also diese Aufteilung selbst, macht am Ende irgendwie für mich nicht so viel Sinn. Hätte man genauso gut, sage ich mal, wie so ein Blau ist eine warme Farbe, so an einem Stück erzählen können und
Ich hatte erwartet vorher, dass wir viel krassere Zeitsprünge und Beziehungssprünge haben in diesem Film durch diese Kapitelstruktur, weil ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht ihr ganzes Leben oder es ist eben sind nicht nur diese zwei Beziehungen. Das hat mich dann auch so ein bisschen verwundert. Ich mochte daran aber so ein bisschen das Fragmentarische, dass man nie genau wusste, wo sind wir jetzt gerade und dadurch so seltsam. Also es gibt am Anfang so eine Szene, wo die mit ihren Eltern seinen Eltern da auf diesem Landhaus sind und dann fängt sie so an zu tanzen und dann haut sich da die Mutter oder was diesen Kopf an so einer Deckenlampe oder so, was die sich umgeworfen hat und blutet dann da und dann brüllen die da rum und so. Das fand ich war ganz gut getroffen. Oder wo sie einmal beim Vater ist und er schenkt ihr so eine Regenjacke und dessen neue Tochter hat irgendwie diese gleiche Regenjacke. Da sind so ganz viele kleine Beobachtungen, die ich ganz schön fand. Aber vielleicht jetzt, weil wir noch zum letzten Mal jetzt über diesen reden. Es gibt eine Szene, in der, wie sage ich das, ohne das zu spoilern, jemand wahrscheinlich sterben muss und dann zu einer anderen Person sagt, ich erinnere mich bestimmt an Dinge von dir, die du selber schon gar nicht mehr weißt. Und wenn ich sterbe,
das war eine der stärksten
Emotionen. Dann werden die weg sein. Und das fand ich irgendwie sehr
das bewegend, war extrem diese bewegend,
diese also diesen Szene. Gedanken, dass natürlich, und das stimmt ja total, also dass sich andere Leute einfach an andere Sachen von einem erinnern, die man mal gemacht hat, die man von sich selber gar nicht mehr weiß, ja, und auch dieses Wissen geht dann
weg. Ich wird dann Gänsehaut, wenn du nur drüber
sprichst. Also der Film hat auf jeden Fall ja sehr, sehr emotionale Momente auch und ja, also sobald der im Kino läuft, ich glaube, der hat ja noch keinen deutschen Kinostart, sollte man sich den auf jeden Fall anschauen.
Ja, denke ich auch. Ich habe gesagt, das ist die norwegische Dakota Fanning, aber ich meinte Johnson übrigens, ist mir dann auch aufgefallen. Aber genug jetzt zu diesem Film. Da machen wir jetzt wirklich den Deckel drauf, denn über den haben wir jetzt wirklich in jeder Folge schon geredet. Leopold, du bist doch irgendwie mit den Machern von Le Magnétique irgendwie verbandelt, auch durch euer Projekt, und den hast du auch gesehen, den
Film. Genau, ne? Le Magnétique in der Quinzaine, also in der Director's Fortnite-Sektion. Den fand ich super. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das hin und wieder einfach mal brauche, einen Film, aus dem ich rausgehe und eine gute gute Laune einfach habe. Also jetzt nicht nur irgendwie überwältigt bin von der Emotionalität oder so, sondern wo ich einfach rausgehe und denke mir, ach schön, es war auch einfach, es ist ein Film, er spielt in den 80er Jahren, ein junger Franzose, der auf dem Dorf aufwächst, macht mit seinem Bruder und noch ein paar anderen Leuten eine kleine Radiosendung, Radio Warschau.
Okay.
Und die haben eine total geile Zeit, bis er dann irgendwann, er ist so der Techniker, ne, er schraubt quasi an den Rädern und so weiter, und er wird dann irgendwann eingezogen zur Armee und muss gehen und lernt vorher aber seine große Liebe kennen. Und lebt dann in Berlin. Er trifft dort auf einen anderen, auch Radiomacher sozusagen bei der Armee, und möchte dann seiner Geliebten in Frankreich eine sozusagen Liebesbotschaft aus Berlin über das Radio senden. Und es ist echt, es ist so ein Film, schön Musik drin, aber jetzt nicht Musik an einfach nur so eingesetzt, sondern natürlich in Bezug immer auf dieses Radio. Ne? Also jetzt nicht einfach nur Musik drüber gelegt, und es macht einfach, es gibt dir ein gutes Gefühl, auch ein toller Soundtrack, alles so aus diesem 80s Genre sozusagen. Und es ist einfach eine gute Coming-of-Age-Love-Story, die gut gemacht ist, gut gearbeitet ist, sieht toll aus, der Film. Unglaublich geile Schauspieler. Also der Hauptdarsteller hatte auch letztes Jahr, glaube ich, hier in César, was ja so der quasi das Äquivalent in Frankreich zum Deutschen Filmpreis ist, den Nachwuchs-Schauspielerpreis gewonnen. Der Regisseur, das war sein erster Film, also Debütfilm. Und zwar einfach ein sehr, sehr starkes, rundes Debüt, und die Deutschen, also auch eine deutsche Koproduktion, also sogar ein deutscher Anteil sozusagen drin, wurde auch lustigerweise teilweise in Dresden und Leipzig gedreht. Also es gibt eine Szene in der Kirche und es gibt, glaube ich, noch was anderes, was in Dresden gedreht wurde, und der ist, ja, das macht einfach Spaß, und der, er wird auch in die deutschen Kinos kommen, weil die eine Firma, Port-au-Prince, den also quasi auch im Verleih haben und in Deutschland in die Kinos bringen werden, sodass also quasi auch die vielleicht ein oder andere Hörer, Hörerin, den auch zu sehen bekommt. Ich fand den echt schön im Vergleich zu manchen Filmen aus dem Programm, die eben doch auch oft natürlich schwierige Themen hat, die ja politisch wichtig sind, aber teilweise eben auch manchmal ein bisschen runterziehen. Und da finde ich, ist es hin und wieder ganz schön, zwischendurch mal ein gutes Gefühl zu bekommen.
Total. Also auch die Filme, die einen rausreißen oder mal was anderes bieten, bleiben oft länger im Gedächtnis. Magnetic Beasts heißt der auf Englisch.
Ja, genau.
Wie, aber wenn du Problemfilm ansprichst, du hast doch, Philipp, noch La Fracture gesehen, oder? Von Katrin Corsini. Und ist das, ich hab gehört, das ist irgendwie der Gelbwestenfilm oder sowas?
Das ist ein bisschen so der Gelbwestenfilm, genau. Also der Divide heißt er auf Englisch, beziehungsweise dann die Spaltung wird er dann auf Deutsch heißen, denke ich mal. Mal schauen, wie die den dann nennen. Ja, geht auf jeden Fall darum, um, sage ich mal, ältere, ja, so Mitte 50-jähriges lesbisches Ehepaar, die, ja, die eine, die, also die haben gerade eine Ehekrise, und die eine verletzt sich dann auch und muss dann ins Krankenhaus. Und letzten Endes dient dann das Krankenhaus so ja als kleines Universum oben, eben wo komplett so die Spaltung der französischen Gesellschaft geschildert wird. Also außerhalb des Krankenhauses, der Sohn zum Beispiel von von einer der beiden des Paares, von Valerie Bruni-Tedeschi und dann spielt ja auch noch Marina Foïs, die andere der beiden. Der ist sogar auf einem der Gelbwesten-Proteste unterwegs und dann ist es so, während sie halt im Krankenhaus ist, sie hat sich da eine Fraktur geholt.
Es ist die Fraktur, die sie sich geholt hat, aber auch die Fraktur der Gesellschaft.
Genau. Also das funktioniert ein bisschen so auf politischer und körperlicher Ebene beides. Da ist dann zum Beispiel auch ein LKW-Fahrer, der gerade in Paris war und dann auch auf der Manifestation, also auf der Demonstration unterwegs war und da dann von der Polizei in die Füße geschossen wurde, mit einem Schrapnellgeschoss und dann auch in dem Krankenhauslager landet. Und dann beginnt da halt wirklich so die Überforderung des französischen Gesundheitssystems, die auch so herrscht aktuell, da alles ineinander zu greifen. Und daraus wird ein bisschen so, also da musste ich mich mal dran erinnern, so ein bisschen Bringing Out the Dead von Martin Scorsese. Mhm. Gut, der spielt nicht direkt im Krankenhaus, sondern da wird so dieses Chaos dann außerhalb des Krankenhauses anhand von Nicolas Cage geschildert. Hier geht es halt wirklich dann darum, die Auseinandersetzung so zwischen der Bourgeoisie und dann halt Le Pen-Wählern, also der LKW-Fahrer ist zum Beispiel Le Pen-Wähler, so diese Auseinandersetzung dann auch ins Krankenhaus zu verlagern. Ja. Und das, was dann halt da wiederum überraschend ist, das wird halt nicht todernst dargeboten, sondern mit, es ist ein bisschen auch Overacting, muss man sagen, aber wirklich fantastisches Overacting, so dass diese verbalen Auseinandersetzungen dann da wirklich teilweise auch extrem viel Spaß machen. Also da gab es dann auch teilweise schallendes Gelächter im Kino und auch den ein oder anderen Szenenapplaus.
Und was soll dann da, die Aussage soll dann da so sein, mit rechten Reden doch sollte man mal versuchen? Oder am Ende sind wir alle Menschen? Oder macht er doch eine
Die Sache ist, die an dem Film doch dann natürlich ein bisschen auch so die Schwäche für mich war. Der lässt, am Ende vieles einmal im Raum stehen, was vielleicht gar nicht schlecht ist, weil letzten Endes es gibt keine allgemeingültige Lösung für diese gesellschaftliche Spaltung, die momentan halt in Frankreich herrscht, sondern der verlagert es einfach nur in das Krankenhaus. Nur der übertreibt es dann auch, der Film, irgendwann. Also da passiert dann zu viel, dass dann Schwangerschaften, alle möglichen anderen Verletzungen, dann auch noch die andere Demonstranten, die Zuflucht in dem Krankenhaus suchen und dann die Polizei versucht auch noch in das Krankenhaus einzudringen. Also da passiert dann irgendwann viel zu viel auf einmal. Und dann ist der Film auch so ein bisschen thematisch überfordert am Ende. Aber trotzdem sorgt er halt am Ende für Diskussionen. Und das ist halt, also man kann sich wirklich gut über den Film austauschen. Und ja, und das ist halt letzten Endes, was meiner Meinung nach auch wichtig ist. Ja.
Dafür sind ja diese Festivals auch irgendwie da, ne? Um irgendwie
ein bisschen so ein Austausch.
Ja, über die gesellschaftlichen Themen dann reden zu können, die in den Film angesprochen werden.
Ne? Das auf jeden Fall, genau.
Da frage ich dann doch jetzt dich auch nochmal, Philipp, denn es gibt ja dann auch immer Filme, über die müssen wir dann eigentlich öfter reden oder müssen wir noch ein paar mehr Meinungen einholen. Wie fandst du denn den neuen Verhoeven-Film? Wie fandst du Benedetta?
Benedetta ist bisher mein Lieblingsfilm auf dem Festival tatsächlich. Hat mir ja gestern schon mal kurz angeteasert. Ich habe auch schon eine Kritik mittlerweile geschrieben, die auch schon online ist. Und also so im Nachhinein, also soll ich nochmal kurz zusammenfassen, um was es geht?
Nö, brauchst du nicht, das haben wir gestern gemacht.
Habt ihr gestern schon gemacht, genau. Ja, also ich finde halt letzten Endes, wie Paul Verhoeven in dem Film so diese kirchlichen Mechanismen so auseinander nimmt, daraus dann so ein Non-Sploitation-Film macht, wo ja dann eben auch mit Lesbensex und so weiter. Aber das sind halt dann immer so im Prinzip so ein bisschen so Randnotizen, wo man dann wirklich super sich drüber amüsieren kann. Und trotzdem passiert da dann im Hintergrund nochmal so viel mehr. Also das ist halt so ein Film, den man auch auf so viele Art und Weisen nochmal so universell interpretieren kann. Allgemein halt so über institutionelle, wie soll ich das jetzt ausdrücken am besten?
Gewalt vielleicht, ja.
Ja, nicht unbedingt.
Autoritäre Strukturen.
Autoritäre Strukturen, wie man sich halt aber auch innerhalb von Institutionen mit Lügen gebilden, indem man, sag ich mal, auch intellektuell vielleicht anderen überlegen ist, dadurch einfacher nach oben kommen kann, obwohl man es aber vielleicht mit der Gesellschaft gar nicht gut meint. Also, ja, das ist Also das finde ich auch sehr spannend, wie das halt so dargestellt wird.
Halt noch nach, ja.
Also es funktioniert für mich halt so auch ein bisschen so auf politischer Ebene super gut, obwohl es ein Film ist, der in einem Kloster spielt.
Ja, oder gerade aufgrund dessen, ne, dass auch die Frage ist, okay, wie wird man überhaupt zu einer heiligen Figur tatsächlich? Also Verhoeven war ja so stark auch am echten Jesus interessiert und hier haben wir ja noch mehr so eine neue Figur quasi, die dadurch heilig wird und dann die Frage ist, wie echt ist das eigentlich und so weiter. Ja, ich fand auch, wenn wir noch paar Meinungen auf jeden Fall uns zu einholen.
Ist auf jeden Fall ein Film, der meiner Meinung nach, und deswegen, ich finde das auch so fantastisch, weil das ist halt so ein Film, der ist clever, der provoziert, der unterhält gleichzeitig enorm, also ist extrem kurzweilig auch, also die Zeit war für mich total schnell rum. Mhm. Und das ist halt was meiner Meinung nach, was man heutzutage so nur noch ganz, ganz selten im Kino zu sehen bekommt, was halt auf diese Art und Weise sich auch nur so Regisseur wie ein Paul Verhoeven auch noch trauen irgendwie.
Klar, gibt auch wahrscheinlich auch andere, was ich da ganz interessant finde, weil wir auch das Verhoeven Special mal gemacht haben, wo wir so durch seine ganze Filmografie durchgegangen sind. Ich finde es irgendwie ganz cool, im Spätwerk nochmal so durchzudrehen, also mit so einem Film. Das und nochmal wirklich auch, so ja. In diesen Trash, in die Exploitation nochmal reinzugehen und zu sagen, ich mache das jetzt nochmal so. Ich finde das irgendwie auf jeden Fall interessant, dass er das macht, weil normalerweise Regisseure im Altwerk dann nochmal so den großen Gesellschaftsabriss machen oder sowas oder sich dann vielleicht von ihren brutalen Frühwerk so ein bisschen distanzieren oder so, und das macht er auf jeden Fall nicht, und das finde ich ganz witzig, und wenn man sich auch jetzt seine Interviews hier anhört, es sind immer die gleichen Fragen und die gleichen Antworten, die Verhoeven dann auch hat, das dann, ja, warum ist da so viel Nacktheit, und dann sagt er, ja, weil Leute halt nackt sind, wenn sie Sex haben, also das ist, wir sind die gleichen Urteile, die ich für unser Special auch schon rausgeschnitten habe,
die gleichen irgendwie Antworten, ganz die er schon damals zu Showgirls gab.
Ja. Ich wollte nur sagen, oder manchmal werden sie ja auch in der späteren Karriere gerne mal zu einer Karikatur ihrer selbst. Mhm. Ne, und also quasi überreferenzieren sich selbst dann immer irgendwie.
Könnte man ihm vielleicht hier sogar auch vorwerfen, aber mal schauen. Ich bin sehr auf die queeren Kritiken auf jeden Fall zu diesem Film gespannt und die Lesarten, weil natürlich auch wieder dieser Sex dargestellt wird und sowas natürlich auf jeden Fall unter einer Art von Male Gaze ist, aber ich finde es, er will halt nicht nur das. Also als ich dachte so, oh Gott, er will jetzt hier tatsächlich eine einfühlsame lesbische Liebesgeschichte in einem Kloster erzählen. Also er ist, weiß Gott, nicht Celine Sciamma oder sowas. Das traue ich ihm nicht zu. Und dann fand ich ganz angenehm, dass er das auch nicht versucht zu machen, sondern was anderes eigentlich vorhat mit diesem Film.
Wobei der ja auch, weil du das mit dem Male Gaze ansprichst, das ist bei, sag ich mal, bei der ersten Sexszene ist das tatsächlich der Fall, wie halt die Kamera ausgerichtet ist. Aber dann später, wo ja dann durch das Guckloch Charlotte Rampling halt zuschaut, dann nimmt es halt dann doch nochmal eine ganz andere Position ein.
Auf jeden Fall, also der ändert sich auch wirklich durch die Laufzeit. Ja, ich würde sagen, wir sind so fast am Ende der Folge. Worauf vielleicht freut ihr euch noch? Morgen Abend ist das schon Wes Anderson oder ist es übermorgen?
Morgen Abend ist Bergman Island.
Ach genau.
Hans Löwe.
Und dann kommt Wes Montagabend, ja.
Ja genau, und dann gibt es, glaube ich, ist nicht Montag oder Dienstag, ist dann noch Ashgar Farhadi.
Mhm. Ashgar Farhadi ist auch noch.
Genau.
Also mein Meister wartet, der Film ist tatsächlich momentan der neue Bruno Dumont. Ich bin ein riesiger Bruno Dumont-Fan. Mhm.
Wie heißt der auch?
Film? France heißt
genau. Und wie heißt der Farhadi?
Der englische Titel, keine Ahnung. Und den anderen Originaltitel kann ich nicht aussprechen.
Der ist so schwierig, der Original, ähnlich wie auch bei Ahetz Nie von Nandaf Lapid, der war auch so schwer im Hebräischen auszusprechen.
Ach ja, genau. Und ich freue mich auch ganz, ganz riesig auf den neuen Film von Juliette Gournault. Das ist die Regisseurin, die zuletzt diesen, sag ich mal, Vampir-Horrorfilm Raw gedreht hat.
Mhm.
Und ja, also das ist ja für mich eines der Genre-Highlights.
Ist das Titan, Ihr Film?
Das Titan, genau. Ja. Das ist ja, also Ihr letzter Film, das war ja Ihr Debütfilm, das war ja für mich eines der Genre-Highlights, sage ich mal, der letzten Jahre. Mhm. Habe ich mittlerweile auch schon mehrmals gesehen, weil der einfach nach wie vor viel Spaß macht und ein super Coming-of-Age-Film auch ist.
Ich freue mich vor allen Dingen auch noch auf den neuen Sean Baker-Film.
Ja, stimmt, Sean
Baker. Red Rocket, weil ich bin auch großer Sean Baker-Fan und bin sehr gespannt darauf.
Wir müssen, das Line-Up ist einfach geil, das muss man schon sagen. Also es ist ja fast wirklich jeden Tag ein Film, wo man sagt, okay, darauf freue ich mich richtig. Und dann auch noch 3, 8, die könnte ich eigentlich auch noch gucken, so ungefähr. Also da sind wir schon so ein bisschen verwöhnt. Und vor allem sind ja dann noch über die letzten Tage dann noch Sachen reingeplätschert. Also der neue Mamoru Hosoda zum Beispiel, Bell heißt der, glaube ich, kommt dann irgendwie Bell noch am letzten Tag. Der neue Gaspar Noé Vortex kommt irgendwie Freitagabend noch.
Und natürlich
nicht unter den Tisch kehren, Fast and the Furious 9 Strandkino auf jeden Fall. Also so habe ich ihn nicht gefunden, irgendwie, dass er hier irgendwo läuft. Ich habe mich auch gefragt, gucke ich den mit der Strandcrowd oder gucke ich den dann hier mit den Snobs? Fände eigentlich beide Erfahrungen ganz witzig. ach, das muss man vielleicht auch sagen, hier ist tatsächlich am Strand, ich hatte es auch schon mal getwittert, so eine Leinwand aufgebaut und da lief tatsächlich am ersten Abend, als ich da war, In the Mood for Love von Wonka Wai und das war natürlich schön, den auch mal, also ich habe den dann hier nicht ganz gesehen, aber war so ein bisschen da auch ganz cool, aber ich finde witzig auch, dass Fast and the Furious 9 hier noch läuft und sowas, also viele.
Ja, und gestern dann so ein Klassiker wie Black Cat, White Cat zum Beispiel.
Und, ja, ich werde mir mal Mulholland Drive das erste Mal übrigens auch sehr das interessant.
Erste Mal?
Das erste Mal im Kino anschauen.
Ach so.
Und es ist jetzt die neueste Restauration, die dann tatsächlich im Herbst, ist ja schon angekündigt von Studio Kanal, auf 4K Blu-ray auch erscheint. Ist einer meiner Lieblingsfilme der 2000er Jahre. Der läuft 2 oder 3 Tagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, in einer Spätvorstellung. Und den werde ich mir auf jeden Fall das erste Mal im Kino anschauen.
Klingt gut. Also viele Filme, die wir hier noch sehen können. Dankeschön,
ja,
Leopold
dir.
Und Philipp, dass ihr so lange mit mir geredet habt. Und Leopold, für den ganzen Einblick in den Filmmarkt und sowas haben wir wieder was gelernt.
Ja, unglaublich gern.
Man muss wissen, worum es im eigenen Film geht und dann, wie man ihn.
Das sollte man im besten Fall vorher wissen. Wobei noch eine Sache, also es passiert natürlich auch oft, dass im Nachhinein im Schnitt ganz viel neu entsteht. Also passiert ja auch mal, dass man vorher was plant, was man halt einfach nicht so umsetzen kann und dann wird was ganz Neues draus. Das ist aber auch spannend.
Ja. Wir hören uns morgen wieder und dann spreche ich unter anderem über den neuen Sean Penn-Film mit Daniel Kotenschulte. Macht's gut, bis dann.
Schönen Abend.